Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Das Jahr 2024 neigt sich rapide dem Ende zu. Von beschaulicher Ruhe ist noch nicht viel zu spüren. Es ist vor allem der bevorstehende Amtsantritt Donald Trumps, der im Markt für Unsicherheit sorgt. Wie es im kommenden Jahr weitergeht, was wir wirtschaftlich zu erwarten haben, aber auch politisch uns bevorsteht, darüber spreche ich heute mit unserem Bereichsleiter Dr. Jan Holthusen. Mein Name ist Sonja Marten, Leiterin Research Devisen und Geldpolitik. Guten Morgen, Jan. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hallo, Sonja.
Ich habe mir vorhin unseren Jahresausblick 2024 angeschaut und da ist mir wieder die Liste der 7 T's aufgefallen. Wir hatten ja für das Jahr 2024 7 Risiken identifiziert. Das war Teheran, Taiwan, der tiefe Winter, die Trennung der Ampel und dann das ganze Paket Trump, Trade und Treasuries. Wir reden gleich nochmal über diese Trennung. Da haben wir letztes Jahr schon gesagt, ist es eine Chance oder ein Risiko? Aber fangen wir mal an mit den USA. Am 20. Januar ist es soweit und Donald Trump wird vereidigt und wieder ins Weiße Haus einziehen. Was erwarten wir von ihm politisch zunächst?
Ja, dass der Herr Trump Präsident wird und dass er dann auch noch eine Mehrheit im Kongress hinter sich hat in beiden Häusern, das macht unsere Prognose natürlich nicht einfacher. Politisch erwarten wir, dass er schon auch einiges wahrmachen wird von dem, was er angekündigt hat. Wir erwarten schon, dass es Zölle geben wird, Importzölle seitens der USA von 10%, sagen wir mal 10% auf alles. Und dass er dann selektiv auch noch drohen wird, gegenüber China beispielsweise auch weitere Zölle zu erheben. Auf der anderen Seite beim Thema Migration, was ja auch ein Herzensanliegen von ihm ist sozusagen, da wird er sicherlich nicht alles umsetzen können, glücklicherweise, was er da so herausposaunt hat im Vorfeld. Aber man muss schon mit einer strikteren Migrationspolitik rechnen, was dann natürlich auch die Knappheiten am Arbeitsmarkt verschärfen
wird. Der
ohnehin noch eng ist, ja.
Und dann haben wir ja noch das Thema Steuersenkungen. Das ist ihm ja auch ein Anliegen. Und ich glaube, da rechnen wir schon damit, dass das relativ schnell kommen wird.
Genau, das kann er relativ auch autonom beschließen und das ist natürlich auch, was positiv wirken wird zunächst mal für die US-Wirtschaft. Da wird er sicherlich liefern wollen und auch liefern, sodass die Vereinigten Staaten dann geringere Steuereinnahmen haben und das könnte natürlich das Budgetdefizit auch weiter erhöhen. Ein zweiter Punkt, den man vielleicht in dem Zusammenhang noch nennen kann, ist das Thema Deregulierung, Aufhebung von Umweltstandards etc. Das sind sicherlich auch Themen, die hat die Börse ja beispielsweise schon begrüßt, aber das sind auch Themen, die kurzfristig das Wachstum in den USA auch antreiben könnten.
Ja, ist ein interessanter Mix, also dieses Thema Deregulierung und da gibt es ja auch immer jetzt diese ganzen Headlines über Elon Musks große Pläne für den Bürokratieabbau. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen neidisch. Vielleicht, wenn es funktioniert, können wir den nach Deutschland einladen. Dann kann er das auch mal machen. Aber in der Summe ist es ja so, schon so, dass wir sagen, das Wirtschaftswachstum, das profitiert in den USA erstmal.
Zunächst mal ja. Also wir gehen schon davon aus, dass wir ein relativ starkes erstes Halbjahr sehen in den USA, angetrieben eben durch die Steuersenkung, angetrieben auch durch das Thema Deregulierung. Wie oder ob es dann nachhaltig ist, das Ganze, das würde ich mal dahingestellt lassen, denn es ergeben sich natürlich auch Probleme. Wenn es tatsächlich zu diesen Importzöllen kommt, dann muss man davon ausgehen, dass die Inflation ansteigt, zumindest mal so ab der Jahresmitte, was dann dazu führt, dass die Inflation steigt an und auf der anderen Seite könnte das dann den Konsum belasten. Und Amerika hängt am privaten Konsum und Trump ist angetreten mit dem Versprechen, die hohe Inflation zu bekämpfen, zu beseitigen und das läuft natürlich seiner Agenda zuwider. Und wenn das dann dem Konsum schadet, dann hat er sich in so einer Art Zwickmühle manövriert.
Ja, wir hatten das, glaube ich, in einem anderen Podcast vor einer Weile auch schon mal thematisiert, dass ja viele Trump-Wähler glauben, dass diese Zölle von China bezahlt werden hinterher. Also dass ja das Verständnis nicht immer da ist, dass sie selber diejenigen sind. Und am extremsten war es ja jetzt bei der Ankündigung oder der Drohung, Zölle 25% auf alle Güter aus unter anderem Mexiko. Und da werden doch die ganzen Pickup-Trucks der Amerikaner produziert.
Da werden die Pickup-Trucks produziert und das wird sich dann natürlich niederschlagen. Denn ich meine, wie funktioniert das mit den Zöllen? Der Importeur muss 10-25% an den amerikanischen Staat an Zoll abführen. Und dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er drängt seinen Lieferanten zu Preissenkungen oder er ist gezwungen, es weiterzugeben. Oder im dritten Punkt, er reduziert seine Marge. Aber letztlich zahlen es die Amerikaner. Ja. Und ich glaube, da steht der Praxistest noch aus, ob das funktioniert und wie dauerhaft das funktioniert.
Ja, das ist ja, also wenn man sich das ganze Paket jetzt mal anschaut, da wird ja auch schon klar, das ist also... Gut, Prognosen machen ist immer schwierig, mit einem Trump jetzt aktuell noch schwieriger, weil natürlich für uns auch schwer ist, vorherzusagen, was er denn dann genau umsetzt, wie du gerade sagtest. Aber wir haben auf jeden Fall wahrscheinlich erstmal stärkeres Wachstum. Wir haben höhere Inflation im kommenden Jahr. Und dann kommt ja auch noch eventuell hinzu, dass das Budgetdefizit weiter steigt. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Wir sind ja schon deutlich über 7% aktuell. Das kann auch deutlich höher werden. Und das selbst jetzt ist es ja schon viel zu groß. Und dann kommen wir zu diesem ganzen Themenpunkt, was macht das, was bedeutet das für die Fed? Und was macht das auch mit dem US-Staatsanleihenmarkt? Ich meine, die Fed, wenn wir damit mal anfangen, steht ja besonders im Fokus. Herr Powell insbesondere steht besonders im Fokus.
Der steht in der Tat im Fokus und Trump hat ja angekündigt, dass er ihn am liebsten gleich absetzen wolle, was nicht so ganz einfach werden dürfte. Wir gehen schon davon aus, dass die Fed erstmal ihren Zinssenkungszyklus weiter fortbestehen lassen wird, dass es weitere Zinssenkungen gibt, jetzt auf der Dezember-Sitzung 25 Punkte und dass es dann auch ins neue Jahr hinein noch einige Senkungen gibt. Aber wir haben eben auch, nachdem klar war, dass Trump Präsident würde und dass er quasi durchregieren kann, unsere Prognose für die Fed leicht angehoben. Das heißt, es gibt weniger Zinssenkungen, als es ohne Trump gegeben hätte.
Ja, das Fenster schließt sich einfach dann irgendwann. Sobald die Zölle kommen und die Inflation dann ja doch sehr sprunghaft sofort ansteigt, dann ist das Fenster geschlossen. Das im Übrigen finde ich auch ein gutes Argument dafür zu sagen, dass sie jetzt auf jeden Fall senken müssen. Es gab ja zuletzt Spekulationen, dass sie jetzt im Dezember gar nichts machen. Aber ich denke mir, jetzt haben sie die Möglichkeit, es noch zu machen. Das wird eventuell nächstes Jahr schwieriger werden. Heißt, die Zinsen fallen, Leitzinsen in den USA fallen, jetzt weniger, als wir in einem anderen Szenario es erwartet hätten. Die Fed bleibt unabhängig. 2026 wird es dann spannender, weil dann läuft ja die aktuelle Amtszeit von Jerome Powell aus. Und dann wird er ja wahrscheinlich versuchen, da jemanden hinzusetzen, der das macht, was er ihm sagt.
Richtig, genau. Und das antizipiert der Rentenmarkt schon. Das haben wir ja auch gesehen. Im Umfeld der Wahlen sind die Renditen amerikanischer Treasuries deutlich angestiegen. Und natürlich einerseits aus Sorge davor, dass das Budgetdefizit weiter ansteigt. Auch das noch verbliebene AAA-Rating der USA kann natürlich in Frage gestellt sein dadurch. Und wenn dann noch die Sorge über die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank zunimmt, dann ist das eine Mixtur, die eigentlich dazu führen muss, dass die Renditen steigen. Und das haben wir dann auch in unsere Prognosen soweit eingebaut. Also wir erwarten immerhin in 12 Monaten 5% für 10-jährige Treasuries in den USA. Das haben wir ganz lange Zeit nicht gehabt.
Ja, das stimmt. Ja gut, wir waren jetzt ein bisschen gewöhnt an lange Zeit ja an sehr niedrige Zinsen und dann auch jetzt haben wir zuletzt gesehen, es lief eine Weile nach oben, dann lief es wieder runter. Also es ist immer noch sehr volatil, ich glaube, aufgrund dieser extrem hohen Unsicherheit. Und was du gerade sagtest, das stimmt natürlich. Da gibt es ja diesen toxischen Mix, der sich da potenziell zusammenbrauen kann aus höheren Defiziten, Fragen über die Unabhängigkeit der Fed etc. Das ist ja auch für uns auf der Währungsseite ein großes Thema. Da kann man auch schnell sagen, da muss der Dollar ganz stark abwerten. Aber ich sage ja immer, der Dollar mag ja angeschlagen sein irgendwann nächstes Jahr, aber der Rest der Welt sieht ja nicht unbedingt besser aus. Und das betrifft auch die Eurozone. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Denn dieses Trump-Szenario hat ja nicht nur Änderungen für die USA mit sich gebracht, sondern es hat ja auch Anpassungen unserer Prognosen für die Eurozone bedingt. Nicht immer positiv.
Nicht immer positiv, während die Wirkung für die USA kurz- und langfristig mindestens mal ambivalent sind, kurzfristig sicherlich positiv sind, ist das für Europa nicht der Fall. Wenn es dann Zölle gibt, und davon gehen wir ja jetzt aus, dann muss man sich schon darauf einstellen, dass es für Europa noch schwieriger wird, vernünftige Wachstumsraten hinzubekommen. Wir haben daraufhin auch unsere Prognose gesenkt für die Eurozone und liegen jetzt für nächstes Jahr bei um die 1%. Die EZB im Übrigen auf der Dezember-Sitzung war da noch optimistischer. Die prognostiziert 1,3%, hat allerdings diesen Zolleffekt nicht drin. Und das, glaube ich, unterscheidet uns. Und von daher sind wir relativ vorsichtig, erwarten jetzt aber auch keine Rezession in der Eurozone. Ich glaube, das Risiko dafür wäre dann gegeben, wenn es zu einem ausgewachsenen Handelskrieg käme mit einer Eskalation von Zollmaßnahmen. Davon gehen wir bis auf Weiteres nicht aus. Was Deutschland betrifft, da sind wir allerdings ein bisschen skeptisch. Also Deutschland dürfte schwächer wachsen als die Eurozone insgesamt.
Ja, also das habe ich auch gesehen. In der Prognose fällt deutlich auf. Deutschland hinkt ja weiterhin stark hinterher, auch im europäischen Vergleich, muss man sagen. Und gut, wir sitzen hier in Deutschland, wir kennen die Probleme. Wir haben sicherlich wirtschaftlich großes Potenzial irgendwo aufzuholen. Ja, und das ist natürlich jetzt dann auch ein politisches Thema. Jetzt haben wir aktuell das Ampel-Aus erlebt. Ist es eine Chance oder ein Risiko? Wir wissen es noch nicht. Ich muss sagen, für mich war es so ein bisschen fast eine Erleichterung, dass wir jetzt nicht noch mal ein Jahr und so weiter da durchwurschteln bis nächsten Herbst. Aber ist natürlich auch wieder ein Unsicherheitsfaktor. Ne? Und die Frage vielleicht, erste Frage wäre vielleicht dazu, was wünschen wir uns denn? Nicht wer gewinnt, aber das darf ich dich auch nicht fragen. Aber was brauchen wir denn?
Ja, ich glaube, wir brauchen eine etwas längerfristig angelegte Politik. Eine Politik, bei der die Koalitionspartner nicht nur ihre eigene Klientel bedienen, sondern wo sie wirklich etwas längerfristig mal schauen. Ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt sind öffentliche Investitionen, die wir brauchen. Da ist über Jahre unterinvestiert worden, aus kurzfristigen Motiven. Der Horizont eines Politikers geht üblicherweise nicht über eine Legislaturperiode hinaus. Investitionen zahlen sich auf so kurze Sicht nicht aus. Das heißt, bei öffentlichen Investitionen ins Thema Infrastruktur, ins Thema Bildung, aber auch beim Thema Verteidigung muss sicherlich mehr gemacht werden. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, wo eine neue Regierung endlich mal tätig werden muss. Mhm. Dann gibt es weitere Punkte. Man muss mehr Leistungs- und Arbeitsanreize setzen. Wir können nicht immer weniger arbeiten und uns einbilden, dass wir den Wohlstand damit aufrechterhalten. Und beim Thema Energiepolitik muss man vielleicht auch nochmal nachdenken. Wir haben uns da gerade als deutsche Wirtschaft so ein bisschen selber ins Knie geschossen, sage ich mal, indem wir eigentlich so alle Energieträger bis auf die regenerativen quasi verdammt haben. Wir haben uns aus der russischen Abhängigkeit gelöst, was sicherlich richtig war. Wir haben die Kernkraft abgeschafft, wir haben Kohle reduziert, wir wollen auch kein Erdgas mehr aus den USA, aus Russland haben. Das heißt, auf alles gleichzeitig verzichten und sich dann einbilden, dass man auskömmliche Energiepreise hat, das funktioniert nicht. Und da stehen andere Länder auch in Europa deutlich besser da.
Es ist ja auch nicht ganz ehrlich, weil wir importieren ja auch viel Strom aus Frankreich etc. Das ist auch gerne mal dann Atomstrom, da nehmen wir ihn dann auch gerne. Also ist es auch nicht mehr ganz ehrlich.
Genau, und Anfang November beispielsweise gab es Tage, da wurde 70-80% der Energie in Deutschland aus fossilen Energieträgern gewonnen, weil keine Sonne geschienen hat und kein Wind geweht hat.
Ja, also ich glaube, ich hatte zuletzt einige Termine mit Unternehmenskunden und wenn man die gefragt hat, was wünschen sie sich, war immer das Stichwort eine verlässliche Politik. Ich glaube, das nach den letzten Jahren ist auch ein ganz wichtiger Punkt, verlässliche Aussagen und nicht so ein Hin und Her, Thema Heizung etc. Aber gut, ob wir das kriegen werden, es bleibt abzuwarten. Wirtschaftlich wissen wir auf jeden Fall, dass der Ausblick aktuell nicht besonders rosig sind. Ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass die Wahl daran radikal etwas ändern wird, zumal es auf irgendeine Koalition hinauslaufen wird. Da muss man wieder Kompromisse finden. Wie sieht es denn aus mit der Inflation in der Eurozone? Weil da kann man ja zumindest mal positive Meldungen sehen.
Ja, man hat ja auch schon gelesen, dass die EZB ihre Mission jetzt fast als erfüllt ansieht, die Inflationsrate wieder runterzubringen. Das kann man sicherlich auch so bestätigen. Wir sind nur noch unwesentlich über 2%. Und vor dem Hintergrund haben sich die Aussichten auch gegenüber vor 12 Monaten deutlich verbessert. Da sind uns sicherlich auch die rückläufigen Energiepreise zugute gekommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Dienstleistungspreise steigen immer noch relativ stark mit knapp 4%, tragen also damit nicht unerheblich zur Inflation bei. Aber mit den doch jetzt inzwischen niedrigeren Lohnabschlüssen sollte hier auch ein bisschen Spielraum sein, dass auch hier der Lohndruck so etwas oder der Inflationsdruck etwas nachlässt. Also insgesamt kann man sagen, sieht das Ganze gut aus. Wir haben natürlich einige Punkte, die so ein bisschen Gegenwind bedeuten könnten, gerade dann, wenn die Energiepreise im nächsten Jahr wieder steigen sollten. Strompreise sind momentan relativ hoch, die Erdgaspreise sind relativ hoch. Wenn sich das dann verfestigt und dann eben auch in den Verträgen, die auf Zeit verzögert abgeschlossen werden bei privaten Haushalten, dann auch niederschlägt, dann könnte da so ein bisschen Druck wieder reinkommen. Aber insgesamt kann man sagen, ist Inflation glücklicherweise nicht mehr das Thema, was es noch vor ein, zwei, drei Jahren war.
Ja, und das heißt, die EZB kann die Zinsen weiter senken. Und zwar auch dann, wenn die FED nicht mehr am Senken ist.
Richtig. Das hat sie ja auch auf der Dezember-Sitzung getan. Sie hat ihren Zinssenkungskurs fortgesetzt. Inzwischen sind die Leitzinsen um 100 Basispunkte seit dem Sommer zurückgenommen worden. Und wir würden sagen, ja, das ist so knapp die Halbzeit sozusagen bei den Zinssenkungen. Noch, und das hat auch Frau Lagarde gesagt, sind wir in einem restriktiven Umfeld, was die Leitzinsen betrifft. Der nächste Schritt dürfte dann sein, dass man ein normales, ein neutrales Niveau erreicht, von dem keiner so ganz genau weiß, wo das liegt.
Ein Moving Target.
Ein Moving Target. Ja. Es gibt einige, die sagen zwischen 2-3%, da liegt man sicherlich nicht falsch.
Gut, das war ein Scheunentor.
Das ist ein Scheunentor und wir würden aber sagen, oder können uns vorstellen, dass der Leitzins sogar in ein leicht expansives, auf ein leicht expansives Niveau gesenkt werden kann. Und daher erwarten wir so also per Sommer dann 1,75. Wir würden also davon ausgehen, dass es auf jeder Sitzung des nächsten Jahres einen Schritt von 25 Basispunkten gibt, bis wir die 1,75 erreicht haben und dass die EZB dann erstmal auf diesem Niveau verharrt.
Genau, trotzdem ist es ja so, dass wir in unserer Prognose davon ausgehen, dass bei den Bundrenditen, wenn wir uns mal aufs lange Ende uns konzentrieren, erstmal, dass wir da zumindest im späteren Jahresverlauf 2025 doch durchaus deutlich steigende Renditen sehen werden. Und da ist immer die Frage, wie passt das zusammen? Macht das Sinn, dass die Leitzinsen fallen? Es macht Sinn. Ich habe die Prognose ja mitgemacht, aber vielleicht kannst du
da kann ich dir nicht widersprechen. Ja, also ist auf den ersten Blick scheinbar paradox, aber das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass mit Leitzinssenkung die Kurve steiler wird und das nicht nur vom kurzen Ende, das kann auch vom langen Ende passieren. Und natürlich unterliegen wir auch den Einflüssen, die wir aus den USA bekommen. Und wenn wir dort die Renditen deutlich steigen sehen, dann wird das Einfluss auch auf Europa haben. Das heißt, da werden auch die Bundrenditen ansteigen. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, deutsche Bundesanleihen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wir sind nicht mehr der Goldstandard sozusagen, verglichen mit anderen vielleicht immer noch, aber der Ruf des Bundes auch als Schuldner, der hat schon so ein bisschen gelitten aufgrund der schwachen Wirtschaftsdynamik, auch aufgrund der Notwendigkeit, in Zukunft vielleicht mehr öffentliche Mittel bereitzustellen, das heißt, sich wieder stärker zu verschulden. Das sind alles so erste Anzeichen, dass die Bonität des Bundes zumindest ganz leicht angekratzt ist, ohne das jetzt überdramatisieren zu wollen. Und das kann sich natürlich dann übersetzen, auch in steigende Renditen. Aber der treibende Faktor dürfen die US-Renditen sein.
Ja, ich meine, du sagtest gerade Ausgaben. Ich meine, da steht ja auch sicherlich das Thema Verteidigung etc. stark im Fokus. Muss man schauen, wie sich auch Trump bezüglich geopolitischer Krisen positioniert und was dann für, was das für uns in Europa bedeutet. Da wird uns schon ein anderer Wind entgegenwehen, denke ich, in den nächsten Jahren.
Der Druck nimmt sicherlich zu und die Forderungen von Trump waren ja auch in seiner ersten Amtszeit schon sehr deutlich. Und da, glaube ich, müssen wir uns darauf einrichten, dass die noch sehr viel deutlicher auch geäußert werden. Und dass auch die Erkenntnis in Europa gereift ist, dass man da auch mehr tun muss, auch angesichts der politischen Situation in Europa.
Gut, dann kommen wir zu guter Letzt zum Aktienmarkt. Wir sind deutlich über 20.000 mittlerweile beim DAX. Ist da noch Luft nach oben, Jan?
Da ist immer Luft nach oben. Aber man muss schon sagen, gerade der DAX hat sich natürlich gigantisch entwickelt in diesem Jahr und jetzt auch gerade noch mal im Dezember eine richtige Jahresendrallye hingelegt. Natürlich die Gewinnsituation des Durchschnitts der DAX-Unternehmen, die ist immer noch gut. Da gibt es sicherlich einige Sorgenkinder aus Branchen wie der Autoindustrie beispielsweise, aber insgesamt ist die Gewinnsituation immer noch gut. Das heißt, man kann auch nicht sagen, dass der DAX jetzt deutlich überbewertet ist. Trotzdem glauben wir aber, dass das erste Halbjahr 2025 etwas schwieriger werden wird. Wir haben natürlich dieses politische Getöse aus den USA. Und wenn dann über Zölle diskutiert wird, dann wird es erstmal nicht gut sein für den europäischen Aktienmarkt, sodass wir da auch schon mit Rücksetzern rechnen müssen, auch gerade nach den kräftigen Gewinnen jetzt noch zum Jahresende. Das heißt, wir sind da vorsichtig und ausgehend von heute können wir uns für die erste Jahreshälfte auch wieder niedrigere Kurse, also auch Kurse von unter 20.000 im DAX vorstellen. Dennoch glauben wir aber, dass das Jahr 2025 mit einem Plus enden kann. Wir haben unsere Prognose auf 21.500 zum Jahresende gesetzt, weil wir denken, dass sich dann wieder auch die Wachstumskräfte auch bei den Unternehmen durchsetzen, dass die Gewinnsituation entsprechend sein wird und dass dann auch der Rückenwind vom US-Aktienmarkt da ist, der dann auch den europäischen Markt mit sich zieht.
Ja, und wie du ja oft in deinen Präsentationen immer auch sagst, der DAX ist nicht Deutschland. Das ist, glaube ich, auch noch so ein wichtiger Punkt, dass viele DAX-Unternehmen viele Gewinne außerhalb Deutschlands tätigen und dementsprechend die Schwäche des deutschen Wachstums per se nicht unbedingt bedeutet, dass man negativ auf den DAX sein sollte.
Das ist richtig. Gerade beim DAX ist es so, die DAX-Unternehmen sind sehr stark im Ausland engagiert, machen den überwiegenden Teil ihrer Gewinne im Ausland. Und daher ist der DAX nicht die deutsche Wirtschaft. Das heißt, es kann der deutschen Konjunktur schlecht gehen, aber es bedeutet nicht, dass es den DAX-Unternehmen schlecht geht.
Ja, Jan, vielen, vielen Dank für diesen interessanten Ausblick und sehr dass gerne. Du, wie auch schon im vergangenen Jahr, hier quasi den Jahresabschluss mit uns machst. Es kann sein, dass wir in nächster Woche nochmal einen Podcast zu Frankreich machen, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Ansonsten lassen wir uns selber und unsere Zuhörer dann in das Jahresende und auf eine schöne Weihnachtsfeierzeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im Januar werden wir Sie dann in der zweiten Woche wieder hier im Podcast begrüßen. Ihnen hat dieser Podcast vom 13.12. gefallen, dann freuen wir uns über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.